Ich möchte gerne weitermachen mit der Zeit, die auf uns zukommt, das, was das Wort sagt über die letzte Zeit, über die Auferstehung der Toten, Jesu Wiederkunft, das letzte Gericht und so weiter. Ich will uns noch ein kleines bisschen ins Gedächtnis holen, was in meiner letzten Lehre die Kernaussagen waren. Wir hatten als erstes festgehalten, Gott ist ewig. Er ist nicht unter der Dimension Raum und Zeit. Gott ist ewig, er offenbart sich Abraham mit dem Satz, ich bin, der ich bin. Also Gott ist nicht dem Älterwerden unterworfen, er ist auch nicht uralt, sondern er ist schon immer gewesen, wird immer sein und ist eben nicht unter der Dimension eingesperrt, wie wir in Raum und Zeit zu sein und nur den jetzigen Augenblick erleben zu können und dass hinter uns eine Vergangenheit ist und vor uns eine Zukunft. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Wir hatten gesagt, die Schöpfung ist in der Dimension Raum und Zeit. Die Schöpfung wurde durch einen Akt von Gott geschaffen und die Schöpfung wird in der Form, wie wir sie heute sehen, in der wir leben, auch durch einen weiteren Akt aufhören zu existieren. Es ist mir in der Form besonders wichtig, weil es immer mehr Lehren gibt, dass wir hier auf der Erde das Reich Gottes so ausbreiten können und sollen, dass letzten Endes hier alles gut ist und dann Jesus kommt und dann haben wir hier das Paradies. Das ist nicht aus dem Wort, das ist eine falsche Lehre. Aus dieser Lehre kommen ja dann die Rückschlüsse, Christen müssen in die Regierung, an Schaltstellen, in der Wirtschaft. Und wenn da überall Leute sind, die gläubig sind, dann wird die Gesellschaft gut. Und ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass die Bosheit und das Schlimme und das Extreme sehr, sehr viel mehr zunehmen werden. Das ist, was das Wort sagt. Die Gemeinde wird stärker und die Herrlichkeit in der Gemeinde wird zunehmen, aber der Zustand der Gesellschaft wird schlimmer. Es ist eine Lüge, die nicht aus dem Wort ist und es ist nicht im Wort, dass man sagt, hier wird alles immer besser. Und wenn wir ein gewisses Level erreicht haben, dann wird Jesus kommen und dann wird alles schön sein. Das ist nicht wahr. Diese Schöpfung hier, in der wir im Augenblick leben, wird durch einen Akt aufhören zu existieren. Dann hatten wir gesagt, der Mensch besteht aus drei Teilen, Seele, Leib und Geist. Der Leib von der Erde genommen, laut Schöpfungsbericht, und die Seele und der Geist eingehaucht durch den Atem Gottes. Atem und Geist, dasselbe Wort im Urtext. Und bei der Auferstehung wird es wieder so sein, dass das, was zur Erde zurückging, nach unserem Tod, unser Leib, der wieder Erde wird, aus diesen Bestandteilen wird unser Auferstehungsleib in einem Akt wieder zusammengefügt und mit unserem Geist verbunden und wir werden Jesus entgegengerückt. Wir hatten gesagt, bis zu dem Tod und dem Opfer von Jesus, bis dorthin wurden die Geister der Toten aufbewahrt im Hades oder Sheol. Hades und Sheol ist derselbe Ort, bloß das eine Wort ist das Griechische, das andere das Hebräische. Und dieser Hades oder Sheol hat zwei Bereiche. Laut der Geschichte mit Lazarus können wir ableiten, es gibt diesen Bereich von Pein oder Flamme und den Bereich von Abrahams Schoß. Und bereits dort waren diese beiden Bereiche nicht zu überbrücken. Der eine konnte nicht in den anderen wechseln. Man hat sich noch als Persönlichkeit gekannt und erkannt. Also wir verlieren nicht nach unserem Tod unsere Identität. Und zwischen den beiden Bereichen scheint ein großer Abstand gewesen zu sein, weil steht, dass der reiche Mann den Lazarus von Ferne sah in Abrahams Schoß. Also bis zu Jesu Opfer und Tod und Auferstehung, Hades in Sheol, dort wurden alle Geister, alle Verstorbenen aufbewahrt, die Gottlosen und Ungerechten im Bereich von Pein und die gestorbenen Gerechten im Bereich Abrahams Schoß. Das ist der Begriff, den die Bibel verwendet. Ab dem Moment, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, steht geschrieben, dass er zu dem einen, der mit ihm gekreuzigt wurde, gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Daraus können wir ablesen oder ableiten, dass Jesus auch sein Geist in den Sheol oder Hades gegangen ist nach seinem Tod, in dem Bereich von Abrahams Schoß und dass er dort vermutlich den einen, der mit ihm gekreuzigt wurde, auch getroffen hat. Und danach sagt die Bibel, dass er gepredigt hat, wobei das Wort besser zu übersetzen ist mit Proklamation. in dem Bereich, wo die Verstorbenen Gottlosen waren, in dem Bereich von Pein, hat Jesus eine Proklamation gemacht. Es gibt über diesem Bereich, gibt es Lehren, was Jesus noch im Totenreich alles getan oder verändert oder gemacht hat. Ich bin aber kein Freund dieser Lehren, weil das Wort einfach nichts darüber sagt. Und deshalb ist es, wenn überhaupt, eine Spekulation. Ich weiß nicht, warum manchmal sowas gelesen hat in der Richtung. Also es gibt da Lehren, die, ich finde, über das hinausgehen, was uns das Wort offenbart. Durch das Erlösungswerk von Jesus ist ab dem Moment bis heute der Vorgang anders. Die Seelen gehen also nicht in den Sheol oder Hades, sondern die Seelen der Gerechten, der Geretteten, deren, die Jesus gehören, gehen sofort in die Gegenwart Gottes. Was wir gesehen haben am Beispiel von Stephanus, wo er sagte, kurz bevor er gesteinigt wurde, dass er Jesus zur Rechten Gottes stehen sieht. Und also wenn wir heute sterben, dann geht unser Geist sofort in die Gegenwart Gottes. Dann hatten wir aus Psalm 139 gelesen, dass es ein genaues Verzeichnis gibt, dass unsere Dasein, unser Körperbau, unsere Existenz vor Urzeiten von Gott festgelegt ist. Ich habe das so formuliert, es gibt eine Datenbank, wo alle Daten über uns sind. Und nach dieser Datenbank werden wir auferstehen und überhaupt alle Menschen auferstehen. Es ist also nicht so, dass nach der Auferstehung irgendwie alle denselben Körper haben oder alle das weiße Gewand, sondern auch nach der Auferstehung sind wir die Person, die wir sind. Wie wir das bei Jesus sehen können, der nach seiner Auferstehung die Wundmale noch hatte und erkannt wurde als Jesus. Gut, das sollte als Zusammenfassung genügen vom letzten Mal. Und heute möchte ich weitermachen mit dem Wiederkommen von Jesus. Das ist die herrliche und wunderbare Botschaft, Jesus wird wiederkommen. Es ist unbedeutend, wie viel gelogen wird über ihn und wie viel Evolutionstheorien immer noch an den Schulen gelehrt werden. Er wird kommen. Der Herr Jesus kommt wieder. Das ist wunderbar. Und es gibt auf dieser Erde und in den Dimensionen von Raum und Zeit einfach nichts, was diese Tatsache ändern könnte. 1. Korinther 15, 23. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Paulus spricht also hier über die Auferstehung und die Wiederkunft Christi. Und die Formulierung, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, impliziert ein klares Besitzverhältnis. Was wir heute proklamiert haben, wir gehören ihm, das ist von entscheidender Bedeutung. Hebräerbrief sagt, dass Jesus der hohe Priester unseres Bekenntnisses ist. Deshalb ist es bedeutungsvoll, was wir über uns selber bekennen, was wir über uns selber sagen. Und manchmal bekennen wir über uns negative Dinge oder schlechte Dinge, aber das ist kein Bekenntnis, was Jesus verwenden kann, um uns als hoher Priester vor dem Vater zu vertreten. Deshalb müssen wir richtige und biblische Dinge bekennen und deshalb ist das sehr, ja, von großer Bedeutung, dass wir sagen, wir gehören ihm, weil er wird kommen zu denen, die ihm gehören bei seiner Ankunft, die ihm gehören. Das bedeutet nicht unbedingt, das sind alle, die sich Christen nennen oder sich zum Christentum halten, sondern die ihm gehören, glaube ich, sind die, die sich ihm hingegeben haben, die sagen, dir gehört mein Leben, du bist der Herr meines Lebens. Die ihm gehören. Und die Bibel nennt Bedingungen, wie wir ihm gehören können und sagt auch, wer ihm nicht gehört. Das will ich uns lesen aus 2. Timotheus 2, 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Letzten Endes weiß wirklich nur Jesus, wer ihm gehört. Und der Ruf geht an die Gläubigen, dass sie abstehen von der Ungerechtigkeit. Galater 5, Vers 24. Die aber dem Christus Jesus angehören, hier kommt es nochmal, die haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das heißt, Menschen, die sich Christen nennen und gleichgültig sind, ihr Leben nach ihren eigenen Willen oder Wünschen leben, zügellos oder fleischlich oder in Sünde leben, die wird Christus nicht holen. Die Bibel vergleicht auch sein Kommen mit dem Kommen eines Diebes in der Nacht. Das heißt, sein Kommen wird plötzlich sein, aber dieser Vergleich ist an einer Stelle, hinkt dieser Vergleich, Jesus wird nicht kommen wie ein Dieb und Dinge stehlen, sondern er wird nur das holen, was ihm gehört. Das ist der große Unterschied zum normalen Dieb. Jesus wird nur das holen, was ihm gehört. Aber es wird so unverhofft und so plötzlich sein wie ein Dieb. Dann Galater 5 ab 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, das kann man auch mit Unzufriedenheit übersetzen, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also hier stellt Paulus klar, wer gehört ihm bei seiner Ankunft? Die, die von der Ungerechtigkeit abstehen, die, die ihr Fleisch kreuzigen, die nicht Sünde verteidigen oder meinen, ein Recht darauf zu haben. Und das widerlegt auch die Lehre, wenn du einmal bekehrt bist, dann hast du deine Fahrkarte in den Himmel gelöst und dann kann dir nichts mehr passieren. Denn egal wie du lebst oder was in deinem Leben abläuft, einmal bekehrt, bist du im Himmel. Nach dieser Schriftstelle ist es nicht so, weil er schreibt hier an die Galater, ist eine Gemeinde gewesen, und sagt, wer so lebt und diese Dinge in seinem Leben erlaubt, da wird das Reich Gottes nicht erben. Und dann gibt es da noch weitere Schriftstellen, 1. Korinther 6, 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Also Lustknaben und Knabenschänder, da ist Homosexualität gemeint, wobei der eine die aktive Seite beschreibt und das andere Wort die passive Seite. Noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben, die ihm gehören bei seiner Ankunft. Und das Kommen von Jesus hat 5 Ziele, die erreicht oder erfüllt werden. Das erste ist, er kommt für die Gemeinde, für seine Braut. Das haben wir in Johannes 14, 3. Da steht, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, das ist, was er jetzt tut, uns eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das wird geschehen entweder durch die Auferstehung, wenn wir schon physisch gestorben sind und unser Leib aus den Bestandteilen in einem Augenblick wieder zusammengefügt wird und mit unserem Geist zusammenkommt, oder wenn wir noch im physischen Leben sind, zu dem Moment, wo Jesus kommt, durch die augenblickliche Verwandlung. Wir werden in einem Augenblick, wird unser Leib ein Leib sein, unvergänglich, unverweslich. Keine Rückenschmerzen mehr, alles nicht mehr. In einem Augenblick. Also er kommt für die Gemeinde, für die Braut, das erste Ziel. Das zweite Ziel, er kommt zur Errettung des Volkes Israel. Der Überrest Israels, der die Trübsalzeit überlebt hat, der das Feuer dieser Zeit überlebt hat, wird Jesus als Messias erkennen und mit Gott versöhnt. Also all die Lehren, die sagen, das Volk hat verspielt, das Volk hat Jesus umgebracht und anstelle des Volkes ist jetzt das Heidenchristentum gerückt und Gott hat sein Volk für immer verstoßen. Das sind falsche Lehren. Das Wort sagt klar, dass am Ende ein Überrest von Israel den Messias erkennen wird und er kommt zu seinen Brüdern und Schwestern. Das steht Römer 11, Vers 26. So wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Es wird geschehen, dass ein Überrest seines Volkes ihn als Messias erkennt und auch annimmt. Und meine persönliche Meinung ist, dass Jesus ganz sehnsüchtig auf diesen Moment wartet. Ein drittes Ziel, er kommt zur Vernichtung des Antichrist und Satans. Wobei diese beiden Ereignisse nicht auf einen Moment fallen, sondern die Vernichtung des Antichrist geschieht vor der Errichtung des tausendjährigen Reiches. Und dass Satan in den Feuersee geworfen wird, ist ganz am Ende. Die Bibel sagt, nach dem tausendjährigen Reich wird Satan für eine kurze Zeit losgelassen und dann ganz am Ende in den Feuersee geworfen. Aber das ist auch ein Ziel seines Kommens, den Antichrist und Satan zu vernichten, für immer. Wobei die hören nicht auf zu existieren, sondern sie kommen in einen Bereich ewiger Qual, wo sie nie wieder raus dürfen und wo wir, die wir dann beim Herrn sind, nie wieder irgendeine Art von Kontakt haben. Und das ist ein starker Trost, wenn man Machenschaften des Feindes sieht in der Welt, zu wissen, Jesus kommt und er wird das beenden. Ich weiß nicht, ich habe gestern Abend in den Nachrichten eine Zahl gehört, die hat mich echt geschockt, die ging mir heute Nacht noch nach. Es war in den heute Nachrichten vom ZDF. Da wurde gesagt, dass 40.000 Mädchen unter 18 zwangsverheiratet werden, täglich. Und das hat mich, da kommen erst die Zahl 40.000 Mädchen unter 18 und als letztes täglich, ich hätte gedacht im Jahr, täglich werden weltweit, vor allem in der arabischen Welt und in Afrika, Mädchen unter 18 zwangsverheiratet. 40.000 täglich. Und wenn ich so eine Zahl höre und mir kurz überlege, was das bedeutet, dann ist es für mich eine starke Ermutigung, Jesus wird kommen und wird den Antichrist und den Satan in den Feuersee werfen. Ein viertes Ziel seines Kommens ist, das Gericht zu halten über die Heidenvölker. Das finden wir in Matthäus 25, ab 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Es gibt am Ende ein Gericht. Und vor diesem Gericht wird restlos alles verhandelt und entschieden, was die Geschichte der gesamten Menschheit betrifft. Und auf diesem Thron sitzt ein gerechter Richter. Es ist der Thron der Herrlichkeit. Und das fünfte Ziel seines Kommens ist, um sein Königreich hier auf dieser Erde aufzurichten, nämlich 1000 Jahre. Jesaja 24 ab 23. Da wird der Mond schaumrot werden und die Sonne sich schämen, denn der Herr der Herrscherin herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Oder Sacharja 14, 9. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Und die Zeitspanne, hatte ich schon gesagt, finden wir Offenbarung 20,4. Ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und ihre Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Also bevor das ganz große Gericht kommt, was nach dem tausendjährigen Reich stattfindet, wird Jesus wiederkommen und 1000 Jahre hier auf der Erde regieren. Und das wird er tun, geografisch von Jerusalem aus. Also Jesus wird in Jerusalem seinen Thron aufrichten und wird von dort aus 1000 Jahre regieren. Und ich denke, es sind die Jahre gemeint, die wir auch als Zeitrechnung haben. Dann lesen wir 1. Thessalonicher 4 ab Vers 13. Da sagt Paulus noch einiges. Wir wollen aber, Brüder, dass ihr euch nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also Paulus war das wichtig, dass wir, die wir jetzt physisch leben, nicht in Unkenntnis sind. Was ist denn eigentlich mit den Gläubigen, die wir kennen aus unserer Familie oder Umkreis, die gestorben sind? Und wir sollen nicht betrübt sein oder traurig, sondern wir wissen, sie werden auferstehen. Und wir werden den Herrn sehen. Und das ist eine echte Hoffnung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Hier können wir sehen, dass Paulus fest damit gerechnet hat, dass Jesus kommen wird, wenn er noch im physischen Leben ist. Er ging fest davon aus, weil er sagt, wir die Lebenden, die übrig bleiben. Aber er sagt, wir werden nicht denen zuvorkommen, die schon gestorben sind, sondern die, die schon gestorben sind, werden genauso auferstehen. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Die Bibel sagt uns hier, dass wir also uns ermutigen können mit diesem Trost, dass Jesus kommen wird. Wir werden auferstehen, wenn wir schon tot sind. Wenn wir noch leben, werden wir nicht schneller sein, sondern die Auferstandenen werden kurz vor uns auferstehen. Und wir werden alle Zeit bei ihm sein. Und damit sollen wir uns ermuntern. Das ist eine Art Trost, die einfach im Himmel ihre Tatsachen hat. Das ist ein Trost, der aus dem Himmel gespeist ist. Und damit tröstet Paulus die Gläubigen. Alle, die in Jesus entschlafen sind, werden auferweckt. Und dann haben wir gelesen von drei dramatischen Klängen, die da ertönen. Das erste ist der Befehlsruf des Herrn. Das finden wir nochmal Johannes 5, 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Und, Vers 29, hervorkommen werden. Also Jesus als der Auferstandene hat alleine die Macht, den Ruf erschallen zu lassen, und die Gräber gehen auf. Wir reden immer noch von den Geretteten, die Jesus gehören. Zu diesem Zeitpunkt, von jetzt ab nach vorne gedacht, wenn Jesus kommt, entweder wir sind tot, dann werden wir im Grab seinen Ruf hören und unser Leib fügt sich zusammen in Eigenblut und wir werden ihm entgegengerückt in die Wolken. Und wenn wir noch im physischen Leben sind, dann werden wir auch ihm entgegengerückt in die Wolken und werden auf dem Weg dahin neben uns die schon Toten treffen. Ich weiß nicht, wie lange die Reise ist nach oben, ob man sich da schon unterhalten kann. Auf jeden Fall kostbare, wertvolle Menschen, die schon gestorben sind, werden mit uns ihm entgegengerückt in die Wolken. Das ist noch nicht die Auferstehung aller. Das geht hier nur um die Erretteten. Dann ist die Rede von der Stimme des Erzengels. Vermutlich, das steht nicht im Wort, aber vermutlich ist es Gabriel, weil er oft Heimsuchung Gottes auf der Erde bekannt macht. Und als drittes die Posaune Gottes. Posaune, auch ein Instrument, was in Kriegszeiten einfach benutzt wurde, um Menschen zusammenzurufen, ein Signal zu geben, in welche Richtung es geht, Menschen zu sammeln. Also zusammengefasst, die wahren Gläubigen, die gestorben sind, werden auferweckt und bekommen ihren verwandelten, unvergänglichen Leib. Alle, die noch leben, erfahren eine augenblickliche, übernatürliche Verwandlung ihres Leibes. Und beide Gruppen werden zusammen durch die Kraft Gottes von der Erde in die Luft emporgerückt. So wird es werden. Und das Wort entrückt heißt harpazo. Und es bezeichnet eigentlich ein plötzliches, schnelles, gewaltsames Eingreifen. Und ich habe hier vier Schriftstellen, wo dasselbe Wort verwendet wird, also wo das Wort Harpazo im Urtext vorkommt. Eine ist Apostelgeschichte 8,39, der Geist des Herrn Philippus entrückte. Das Wort Harpazo wird hier verwendet. Dann im Johannes 10,12 für den Wolf, der die Schafe raubt. In Matthäus 13,19 für den Bösen, der den guten Samen wegreißt. Oder Judas 23, Menschen, die aus dem Feuer gerissen werden. Also es ist ein schnelles, gewaltsames Eingreifen, die Auferstehung und Entrückung. Und das stimmt überein mit einer Schriftstelle Offenbarung 16, Vers 15, wo steht, siehe, ich komme wie ein Dieb. Ein schnelles, gewaltsames Eingreifen, wenn der Befehlsruf des Herrn ertönt. Dann sagt Matthäus 24, ab 42, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Also das Kommen von Jesus ist plötzlich und unerwartet. Nicht in dem Sinne unerwartet, dass wir alle gleichgültig sind und uns das egal wäre, sondern der Moment selber ist plötzlich. Und deshalb können wir getrost, wie gesalbt die Leute auch sein mögen und wie viel Wunder sie auch tun werden, wenn jemand vorhersagt, wann Jesus kommt, dann weißt du spätestens ab jetzt, das kann keine richtige Lehre sein, weil das Wort sagt klar, es ist plötzlich und unerwartet wie ein Dieb. Also wenn irgendeiner ein Datum festlegt, wann der Herr kommt, dann wissen wir falsch. Ich denke, wir werden noch interessante Sachen erleben auf dem Gebiet. Ein schneller Zugriff, etwas weggerissen. Und an sich ist es dramatisch für die Welt, für die Gesellschaft, weil der kostbarste Schatz wird weggerissen, nämlich die wahren Gläubigen. Und Jesus, im Unterschied zum Wesen eines Diebes, annimmt nur, was ihm gehört, durch die Kraft der Erlösung. Weitere Schriftstelle nochmal, 1. Korinther 15, ab 51. Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und werden verwandelt werden. Denn das Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Hier haben wir nochmal die Schriftstelle, der Leib, den wir empfangen, wird unsterblich und unverweslich sein. Dann gibt es in der Bibel im gesamten Zusammenhang mit Endzeit immer ein paar Sonderpersonen. Und ich kann das nicht näher einordnen, als ich es jetzt versuche zu erklären. Und zwar ist von zwei Zeugen die Rede in der Offenbarung 11 ab Vers 9. Oder vielleicht, muss mal kurz meine Bibel dazu nehmen, dass wir das kurz vorher noch lesen, dass wir den Zusammenhang kriegen. Ich lese mal Offenbarung 11, Vers 3. Ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzerrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch der Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel sagen zu ihnen, steigt hier herauf, und sie steigen in die Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Man könnte aus der Beschreibung der beiden Personen schließen, dass es sich um Mose und Elia handelt, weil Mose hat Wasser zu Blut gemacht und Elia konnte den Himmel verschließen, dass es nicht regnete. Aber das muss man nicht zwangsläufig annehmen. Es wäre eine Möglichkeit der Schlussfolgerung, weil einer kann den Himmel verschließen und der andere Wasser in Blut verwandeln. Es könnte Mose in Elia sein, es kann auch sein, es ist jemand anders. Und ich war erstaunt, als ich das las, weil gerade jetzt, wo wir in Kasachstan waren, hat man uns erzählt, dass im Land das für die Leute schwierig ist, die sich zu Jesus bekehren. Und auf Dörfern das so schlimm sein kann, dass du, wenn du Christ bist, nicht mal deine Angehörigen dich beerdigen dürfen und die Leiche aufs Feld geworfen wird. Weil die Moslems verbieten und verhindern, dass jemand, der als Christ gestorben ist, ordentlich beerdigt wird. Und jetzt kam mir so in Gedanken, dachte ich, das gibt's heute schon, dass jemand, der Jesus liebt, sowas dann geschieht, dass seine Leiche nicht mal beerdigt werden darf. Genau wie es hier von den beiden Zeugen steht, dass sie auf der Straße lagen und nicht ins Grab gelegt werden durften. Also diese beiden Zeugen werden auch auferstehen. Wir sind ja bei der Auferstehung und Jesu kommen, was in dem Moment geschieht. Und mit Jesus sein. Also ich nenne sie mal die zwei Zeugen. Ob es wirklich Mose oder Elia ist, sei dahingestellt. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die auch noch dazugehört, wenn es um die Wiederkunft Christi geht, nämlich die Märtyrer, die in Offenbarung 20, Vers 4 beschrieben sind, wo steht, ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu, um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebeten, das Maulzeichen nicht an ihre Stirn, ihre Hand angenommen hatten. Sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung, sagt ja dann der Vers 5, was ich vorhin schon sagte. Wenn Jesus kommt, stehen alle die von den Toten auf, die errettet sind, die Jesus gehören, die ihm gehören bei seiner Ankunft. Ich hatte in meiner ersten Lehre gesagt, jeder Mensch wird auferstehen von den Toten, jeder Mensch, der jemals gelebt hat, aber nur die Erretteten sind bei der ersten Auferstehung dabei. Die zweite Auferstehung aller kommt nach dem 1000-jährigen Reich und nach der kurzen Spanne, wo Satan nochmal losgelassen ist und dann Jesus kommt und auf dem Thron der Herrlichkeit Gericht hält. Deshalb sagt dann auch Offenbarung 20,6, glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Weil die erste Auferstehung ist das Ziel, die Gemeinschaft mit Jesus, die zweite Auferstehung ist das Ziel, gerichtet zu werden. Deshalb lasst uns sicherstellen, dass wir bei der ersten dabei sind. Also bis zu diesem Punkt ist noch kein gottloser Toter auferweckt worden. Zusammengefasst, Christus der Erstling, wir hatten das gesprochen, Christus ist auferstanden von den Toten und mit ihm sind auch damals Gräber aufgegangen, sind Menschen auferstanden. Nicht alle gerechten Gläubigen, sondern einige, weil wir hatten gesehen, dass David zum Beispiel, ein gerechter Gläubiger, nicht mit auferstanden ist, als Jesus auferstanden war. Und wahrscheinlich sind diese Auferstanden mit ihm in der Wolke in den Himmel aufgefahren, als sozusagen die Erstlingsgabe für Christus, den Auferstandenen. Dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, also alle waren Gläubigen, die zu dem Zeitpunkt leben, und die, die bereit waren, für ihn auch zu sterben. Und alle werden in die Wolken entgegengerückt und begegnen Christus. Und die zwei Zeugen, die waren in der Trübsalzeit umgebracht worden und 3,5 Tage nicht beerdigt wurden, stehen wieder auf und kommen Jesus entgegen in den Himmel und die Märtyrer, von denen wir gerade gelesen haben in Offenbarung 20. Diese Gruppe, die Gläubigen, die zwei Zeugen und die Märtyrer, die Gruppe zusammen wird mit Jesus im 1000-jährigen Reich die Erde regieren, hier auf dieser Erde. Dann gehen wir weiter. Vielleicht noch ganz kurz zur Beschreibung des 1000-jährigen Reiches. Aus dem Wort Gottes geht hervor, dass in dieser Zeit auch wieder Menschen einen physischen Tod sterben. Die Bibel sagt, dass in diesem Reich jemand, der nicht 100 Jahre alt wird, eben als jemand bezeichnet wird, der irgendein Problem hatte oder nicht klar gelebt hat. Also es gibt dort immer noch den physischen Tod, obwohl die Lebensspanne wieder ein Stück verlängert wird, im Durchschnitt zu heute. Es ist eine gerechte Herrschaft, die Jesus ausübt, aber es ist noch nicht der letztendliche verherrlichte Zustand, den wir haben mit Jesus bei ihm in der Ewigkeit. Das tausendjährige Reich ist, ich denke, von hier aus gesehen schon herrlich, aber es ist noch nicht die herrliche Ewigkeit und die Dimension, die bei Gott ist. Es werden auch im tausendjährigen Reich Menschen ganz normal sterben und beerdigt werden. Also, das Ende des tausendjährigen Reiches, das ist die Zeit, wo der Vater alle Feinde Jesus unterworfen hat. Und dann sagt die Bibel, dass am Schluss Christus wiederum, der Sohn, alles dem Vater übergibt. Das finden wir dann 1. Korinther 15, Vers 28. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Hier sehen wir eine vollkommene Harmonie zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Wir sehen, dass der Vater den Sohn setzt über das tausendjährige Reich. Und am Ende dieser Zeit, und das ist das Endziel des ganzen Heilsplans, das ist die Erfüllung aller Dinge, wird der Sohn, dem alle Macht gegeben ist, alle Macht und das Reich wieder dem Vater übergeben, damit Gott, der Vater, alles im Allem sei. Das ist das große Endziel des gesamten Erlösungsplanes Gottes. Der Höhepunkt und die höchste Erfüllung. Dann finden wir Offenbarung 20 ab 7. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Herrlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier haben wir die Schriftstelle dazu, was ich schon erwähnt habe. Das Tier oder der Antichrist und der falsche Prophet werden schon vor dem tausendjährigen Reich im Feuersee landen. Und am Ende wird der Feind, der Satan selbst, noch eine kurze Zeit losgelassen und will, dass die ganze Welt Israel angreift, dass alles aufsteht, um Israel und Jerusalem anzugreifen. Und das wird der Herr beenden, indem er Feuer vom Himmel fallen lässt. Also das Herrlager der Heiligen oder die geliebte Stadt ist Jerusalem, die Hauptstadt, der Regierungssitz im tausendjährigen Reich von Jesus. Diese Stadt wird das Zentrum der Herrschaft Christi sein über die Völker der Erde. Und in dieser Zeit wird Satan gefangen gehalten sein. Danach wird er für kurze Zeit freigelassen und startet den letzten Angriff auf die Heiden und will alle zur Rebellion gegen Gott verführen, und der Höhepunkt wird sein, Jerusalem selbst anzugreifen. Und Gott greift dann ein und lässt Feuer vom Himmel fallen. Dann wird der Satan in den Feuersee geworfen, wo er in Ewigkeit ist mit dem Tier und dem falschen Prophet und dort in Ewigkeit gepeinigt wird. Und dann kommt die letzte Auferstehung. Das finden wir dann Offenbarung 20 ab 11. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Das ist der ultimative Ausdruck uneingeschränkter Macht. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor den Thronen stehen, und die Bücher wurden geöffnet. Ihr Lieben, bei aller Ungerechtigkeit, bei aller Bosheit, was im Moment geschieht und was noch geschehen wird, es kommt ein Tag, da werden die Bücher geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also, am Ende des tausendjährigen Reiches werden alle auferstehen, die in Sünde gestorben sind, im Unglauben, in Rebellion gegen Gott. weil ja die Gläubigen des Alten Bundes und des Neuen Bundes schon vor der Errichtung des tausendjährigen Reiches auferstanden sind. Und das steht auch im Johannes in der Offenbarung 20,4, ich sah die Toten im Gegensatz zu den auferstandenen Gerechten, sie lebten und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Und bei dieser Auferstehung, da geht es darum, dass die Menschen gerichtet werden nach ihren Werken. Und dort gibt es auch wieder zwei Ausnahmen, die die Bibel uns nennt. Und die eine Ausnahme ist die Königin des Südens und die anderen sind die Männer von Ninive. Und die werden im Neuen Testament erwähnt. Und ich denke, sie stehen symbolisch für eine Gruppe von Menschen. Das eine finden wir Lukas 11 ab 31. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern des Geschlechts und wird sie verdammen, denn sie kommen von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und es werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin und siehe, hier ist mehr als Jona. Das sagt Jesus zu den widerspenstigen Zuhörern, die nicht annehmen wollten, was er lehrt und die ihn nicht annehmen wollten als Sohn Gottes. Und Jesus führt die Königin des Südens auf, die ja zu Salomo gekommen ist, und die Männer von Ninive. Und was die Königin des Südens auszeichnet, dass sie eine lange beschwerliche Reise auf sich nahmen, um Wahrheit zu finden, um Weisheit zu finden. Und zu dieser Zeit war Weisheit Gottes, ich denke, vor allem in der Person Salomos auf der Erde. Und sie war hungrig nach dem, was ist weise, was ist klug, was ist von Bestand, was ist von Dauer. Deshalb wollte sie Salomo sehen. Sie war selber eine Königin, sie hätte auch die Haltung haben können, ich bin mir genug. Sie war Königin, sie hatte Macht, sie hätte Salomo nicht treffen müssen. Also das ist, denke ich, ein Symbol, diese Person für Menschen wollen wissen, was ist wahr, was ist richtig, was ist wirklich von Bestand. Und die Männer von Ninive, die aufgrund der Predigt von Jona umgekehrt sind. Und diese beiden Gruppen hatten letzten Endes keine Offenbarung über das Heil. Konnten sie nicht haben, weil sie waren keine Propheten und Jesus war noch nicht gestorben. Aber sie hatten trotzdem eine Sehnsucht, ein Verlangen danach. Deshalb sind sie auch nicht dabei bei der Auferstehung bei denen, die Christus gehören bei seiner Ankunft, weil sie hatten keine Offenbarung über das Heil. Aber sie haben auf das Licht reagiert, was sie hatten. Sie hatten auf das reagiert, was zu ihrer Zeit an Licht auf der Erde war. Und ich glaube, das Licht Gottes war zur Zeit Salomos auf der Erde durch seine Weisheit. Und das Licht war durch die Predigt von Jona, tut Buße und kehrt um. Und darauf haben sie reagiert. Und deshalb stehen diese beiden Kategorien zwar nach dem tausendjährigen Reich von dem Toten auf, aber nicht zur ewigen Verdammnis, sondern zum ewigen Leben. Und dann werden natürlich all die aufstehen bei der zweiten Auferstehung, die den physischen Tod im tausendjährigen Reich gestorben sind. Na? Seid ihr noch bei mir? Alex schüttelt mit dem Kopf. Es ist nicht einfacher, ich kann es nicht ändern. Hier noch eine Beschreibung zum tausendjährigen Reich aus Jesaja 65, 20. Es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllt. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 sterben. Und wer das Alter von 100 nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Wie ich sagte, die Lebenserwartung wird höher sein, aber es gibt noch den physischen Tod im tausendjährigen Reich. Also beim letzten Gericht werden alle auferstehen und Jesus wird richten. Für die, die vor dem Richterstuhl Christi erscheinen beim letzten Gericht und die verurteilt werden zu ewiger Verdammnis, die werden mit ihrer gesamten Persönlichkeit, Geist, Seele und Leib in den Feuersee geworfen. Das ist der abschließende, endgültige, göttliche Urteilsspruch, der erfolgt. Und das ist eine Tatsache, die uns irgendwie Schmerzen bereitet. Das ist auch richtig und normal. Und letzten Endes kann es auch irgendeine Art von Kraft sein, die uns antreibt, das Evangelium weiterzutragen. Weil, ihr Lieben, es kommt tatsächlich dieser Tag, wo ein Urteilsspruch ergeht über einen Mensch, der in Ewigkeit verdammt wird und mit Leib, Seele und Geist im Feuersee gequält wird. Das sagt das Wort, das gibt es also wirklich. Und es ist eine humanistische Idee, die immer mehr Verbreitung findet, dass es gar keine Hölle gibt und dass Gott Liebe ist und dass Gott das niemals fertig bringt, jemanden die Hölle zu tun. Auch wenn wir das mit unserem Verstand schwer fassen können und sich da in uns manches sträubt, lass uns das nehmen als Wahrheit aus dem Wort, das ist unser Gott und er ist gerecht. Und es entspricht seinem gerechten Wesen, da werden Menschen ewig verdammt. Das wird passieren. Deshalb lasst uns das Evangelium weitertragen und ihn bezeugen. Es wird tatsächlich passieren. Als letztes sagt Offenbarung 20,14, dass auch der Tod und der Hades in den Feuersee geworfen werden. Das ist irgendwie schwierig zu verstehen, aber die Bibel sagt, dass der Tod und der Hades nicht nur Zustände sind, sondern Personen. Das steht Offenbarung 6, Vers 8. Da steht, ich sah, siehe, ein faules Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod, und der Hades folgte ihm. Also es kann nur eine Person auf dem Pferd sitzen. Es kann nicht ein Zustand auf einem Pferd sitzen. Und so denke ich, dass es zwei Auslegungen gibt für den Tod. Einmal ist es, oder es gibt eigentlich drei Auslegungen, wenn die Bibel das Wort Tod verwendet. Einmal nennt die Bibel Menschen tot, die herumlaufen und ihren Rasen mähen und auf Arbeit gehen, die nicht errettet sind. Die bezeichnet die Bibel eigentlich als Tote, aber da ist gemeint geistlich tot. Die sind nicht von neuem geboren, leben in ihrem natürlichen Leben und wenn sie nicht errettet sind durch das Blut des Lammes, bezeichnet sie die Bibel als tot in ihren Sünden. So ist die Formulierung. Das ist eine Erklärung, wenn die Bibel das Wort Tod nimmt. Die zweite Erklärung ist der Zustand, wo, wie ich sagte, unser Leib geht in die Erde zurück und wird getrennt von unserem Geist und Seele. Geist und Seele gehen direkt zum Herrn, unser Körper verfault, wird zur Erde. Das ist also der physische Tod oder sprich die Trennung Seele und Geist vom Leib. Oder wie wir das zuletzt hatten, der Kasten Raum und Zeit, das ist unser Abgang aus Raum und Zeit. Das ist die zweite Erklärung, wenn die Bibel das Wort Tod nimmt. Die dritte Erklärung ist der ewige Tod, sprich, da sind auch nicht Leute irgendwie weg, sondern die unerlösten, unerretteten, rebellischen, die Jesus nicht annehmen wollten, die ganz am Ende im Gericht verurteilt werden zu ewiger Verdammnis, das ist die dritte Erklärung für den ewigen Tod. Und dann haben wir eigentlich die vierte, dass Tod auch eine Person ist, die als letztes in den Feuersee geworfen wird. Also Dag Prinz erklärt es so, es ist ein Engel der Finsternis, ein Diener Satans, der den Geist des Gottlosen fordert, wenn er beim Tod seinen Körper verlässt. Insofern ist es wichtig, dieser Art Tod, jemand ist einfach nur weg, existiert überhaupt nicht. Es gibt den geistlichen Tod und Leute laufen herum, sind nicht gerettet. Es gibt den Tod, wir sterben und Geist und Seele gehen entweder zu Gott oder kommen in den Bereich der Pein. Oder es gibt den ewigen Tod, wir werden mit Leib, Seele und Geist, oder die nicht errettet sind, werden mit Leib, Seele und Geist ewig gequält. Aber die Variante, die der Atheismus lehren will, Tod ist einfach weg, existiert gar nicht. Vielleicht ist uns das auch ein Ansporn, neu zu bekennen, was wir glauben. Weil der Arbeitskollege oder der Nachbar, mit dem wir ein gutes Verhältnis haben, wenn der nicht errettet wird, die Gefahr besteht, er wird ewig verdammt. Und der Hades wird auch als Person bezeichnet. Zum einen ist es dieser Ort, wo die Geister der gottlosen Verstorbenen verwahrt werden und zum anderen ein Engel der Finsternis, der dem Tod folgt und die Geister der Gottlosen übernimmt und sie an den Ort des Gewahrsams bringt. Also diese beiden werden zuletzt auch in den Feuersee geworfen. Noch eine Schriftstelle, Johannes 8, 51. Ich sage euch, sagt Jesus, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Hier bezieht sich das Wort Tod nicht auf die Person und auch nicht auf den ewigen Tod, sondern wir werden auf den ewigen Tod. Wir werden den Tod nicht sehen, das heißt, wir werden nicht im ewigen Tod sein, sondern der physische Tod, den wir erleben als Gläubige, ist lediglich unsere Trennung eben von unserem Körper. Wenn man das wörtlich verstehen würde, es wird niemand sterben, dann wäre die Aussage falsch, weil selbst Paulus ist gestorben und Jesus ist nicht zu seinen Lebzeiten wiedergekommen. Also der Tod, der hier gemeint ist, den wir nicht sehen in Ewigkeit, ist der ewige Tod, das ewige Getrenntsein von Gott. Ja, als letzter Feind wird der Tod weggetan und in den Feuersee geworfen. Letzten Endes ist dann im Feuersee die Versammlung von Satan, vom Antichrist oder dem Tier, vom falschen Prophet, von allen Dienern und satanischen Engeln und allen Menschen, die Jesus richtet und verdammt, die zu Jesus ewig nicht gehören. Also das bedeutet, mit diesem Gerichtsakt werden die letzten Feinde Gottes für immer aus seiner Gegenwart verbannt. Alle nicht erretteten Menschen, alle Engel, die gefallen sind, darunter fällt auch die Rubrik, was wir im Alten Testament sehen, die zu den Menschenkindern einging und irgendwelche Wesen zeugten, die Riesen zeugten, diese gefallenen Engel, Satan, der Antichrist, der falsche Prophet, das wird alles im Feuersee landen. Und das wird der Moment sein, wo wir aus dem ersten oder zweiten Petrusbrief wissen, dass die Erde selber hier zusammengerollt wird wie ein altes Kleid und eine neue Erde und neue Himmel sein werden. Weil das tausendjährige Reich wird noch hier sein, aber die Ewigkeit, das, was der Herr für uns bereitet, das wird nicht hier auf dieser Erde sein. Die wird nicht mehr existieren. Ja, was nehmen wir mit aus dem Ganzen? Es gibt in der ganzen Abfolge und wie es chronologisch genau sein wird, denke ich, viele Unklarheiten. Und ich halte es auch gar nicht für so wichtig oder nötig, dass wir die alle genau verstehen oder erfassen. Und es gibt verschiedene Lehrmeinungen, wie viel Trübsal wird die Gemeinde noch erleben, bevor sie entrückt wird. Es gibt die Meinung, die Gemeinde wird vor dem entrückt, bevor alles ganz schlimm wird. Und andere sagen, nein, die Gemeinde wird erst am Ende entrückt und wird noch schwere Zeiten erleben. Es sei dahingestellt, wie es ganz genau sein wird. Wir können uns ja darauf verlassen, dass Jesus das alles unter Kontrolle hat und alles zur richtigen Zeit auch tut. Es wird alles zur richtigen Zeit richtig geschehen. Mein Ziel, was ich gerne erreichen möchte, ist, dass wir mehr und mehr lernen, eine echte Kraft und Hoffnung daraus zu schöpfen. Der Herr hat uns errettet und in Ewigkeit werden wir bei ihm sein. Und alles, was uns heute bedrängt, alles, was uns heute bedrückt, was uns Sorge macht, was uns nicht schlafen lässt, das wird alles aufhören. Und über all dem hat Jesus regiert oder wird er regieren und all das, was der Feind irgendwie uns auf Bedrängnis bringt, all das wird aufhören. Es ist eine starke Kraft darin, mehr und mehr zu leben. Diese Sicht ganz weit nach vorn zu haben und nicht nur auf den nächsten Tag oder auf die nächste Woche. Und ich glaube, es ist eine starke Kraft, die uns motivieren kann. Ich bekenne meinen Glauben. Zum großen Teil werden wir in unseren eigenen Ohren wahrscheinlich dumm klingen, wenn wir unseren Glauben bekennen. Aber lasst uns mal überlegen, es kommt ein Tag, da steht unser Freund, unser Arbeitskollege vor dem Richterstuhl Christi und wird verdammt. Lasst uns das überlegen, oder das soll uns Motivation sein. Wir sagen, wem wir gehören, wir sagen, was wir glauben. Wir bekennen uns zu Jesus. Wir müssen nicht in der Stadt stehen und neben den Bibelforschern einen Stand aufbauen und einen Wachturm in Leuten aufzwingen. Aber die Momente, wo wir merken, jetzt geht es ein bisschen drum, was glaube ich denn wirklich? Lasst uns den Herrn bekennen, was das für Ergebnisse unmittelbar bringt. Das ist erstmal unbedeutend, weil es geht um viel. Wenn jemand stirbt, ist er eben nicht einfach weg. Niemand ist einfach nur weg. Das ist Atheismus. Und der ist sehr jung im Verhältnis zur Bibel. Und dass wir angespornt sind, einfach unseren Platz zu leben und einzunehmen, dass das Reich Gottes sich weiter ausbreitet, damit, wie es im 1. Petrus steht, dass wir den Tag seiner Ankunft beschleunigen. Wenn jeden Tag, um bei dem einen Beispiel zu bleiben, 40.000 minderjährige Mädels zwangsverheiratet werden, dann lohnt sich jeder Tag, den wir die Ankunft des Herrn beschleunigen. Jeder Tag lohnt sich. Wo weniger Menschen zerbombt, erschossen, gequält, verhungert und so weiter werden. Jeder Tag. Und ich finde es ein starker Trost, auch wenn wir manches nicht verstehen und vielleicht kommt auch manches in der Reihenfolge irgendwie anders. Jesus wird es richtig machen und da wir zu ihm gehören, kann uns also nichts passieren. Lasst uns bei ihm bleiben, treu sein im Glauben, weiter das Wort lesen, weiter mit dem Geist Gottes gehen, so dass wir ihm gehören, wenn er kommt. Lasst uns den Versuchungen widerstehen, auch diesem verlogenen Evangelium, was gepredigt wird. Gott ist großzügig, er wird über alles drüber wegschauen. Gott ist unendlich barmherzig und gnädig. Ja, das ist der Herr. Aber die Bibel sagt auch, wir müssen die Sünden, die wir tun, bekennen, dann sind sie uns vergeben. Und wir können eben nicht ein Leben führen, wie die Welt auch, und dann am Ende davon ausgehen, das wird schon irgendwie noch gut. Und Jesus kommt in einem plötzlichen Moment und ist ein Akt der Gewalt, ein Akt des Wegreißens, wo wir auferstehen oder ihm entgegengerückt werden. Er ist in all diesen Phasen der souveräne Herr und König. Und deshalb lasst uns ihn anbeten und für ihn leben, ihm Ehre machen, weil er so groß, so stark, so mächtig ist, so herrlich. Und deshalb ist es absolut gut und sinnvoll, Gemeinde zu bauen, weil eins seiner Ziele ist, zur Gemeinde zu kommen. Und durch die Gemeinde sich auszudrücken und durch die Gemeinde den Mächten und Gewalten seine Weisheit bekannt zu geben. Und seine Weisheit muss bekannt gegeben werden. Die Nachrichten sind voll von Ratlosigkeit. Voll. Ich weiß nicht, ob ihr es noch hören könnt, das Wort Griechenland, es ist schon schwierig, langsam. Die Ratlosigkeit nimmt überhand. Und der Epheserbrief sagt ganz klar, durch die Gemeinde gibt er die Weisheit bekannt. Deshalb ist Gemeindebau existenziell ein Beitrag für die Geschehnisse, über die wir hier reden. Und das Wiederherstellen der Gemeinde und dass die Gemeinde in die Gänge kommt, in die Strukturen kommt des Wortes, in die Kraft kommt, die Gott vorbereitet hat, in die Wege kommt, die der Herr hat. Das wird so stark sein. Und ich finde es so stark, all die Menschen, die heute schon ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlen, die heute schon enthauptet, gefoltert werden, vertrieben sind. Und es nimmt ja Tag für Tag größere Zustände an. All die Menschen werden belohnt sein bei Jesus. Und selbst wenn sie verbrannt wurden, selbst wenn sie furchtbar zerstört wurden, auch körperlich, der Herr hat eine Lösung und wird ihnen einen vollkommenen Auferstehungsleib geben. Das ist so stark. Der Feind ist besiegt. Auch wenn er mit solchen bösen Dingen hier auf der Erde tobt, der Herr hat über all dem die Kontrolle und es wird am Ende so gut sein. Und das ist ein Akt der Entscheidung von uns, ein Willensakt. Ich will gedanklich ewigkeitsorientiert leben. Wir müssen das wollen. Das hilft uns, auf der Linie zu bleiben. Es hilft uns, Sachen aushalten zu können, Sachen hinnehmen zu können, weil wir wissen, es geht um die höheren Ziele, es geht um das große Ganze, es geht um das, was der Herr des Universums festgelegt hat. Und dabei spielen wir eine bedeutungsvolle Rolle. Wir sind nicht nur irgendwo ein Zahnrad, was, ob es sich dreht oder nicht, keine Bedeutung hat. Wir spielen in dem Ganzen eine wichtige Rolle. Wir haben ja drüber viel geredet. Da gibt es die Waage, die für uns vorbereitet sind. Lass die uns tun. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, das ist nicht unbedingt Lehre aus dem Wort, das kannst du auch ganz anders sehen. Ich glaube in einer gewissen Weise, dass unsere Entscheidungen hier und wie konsequent wir Jesus folgen, wie radikal wir dabei sind, was wir bereit sind aufzugeben für ihn oder für sein Reich, ich glaube, dass das eine Bedeutung hat, wo wir uns wieder befinden im tausendjährigen Reich. Ich glaube, dass wir in einer gewissen Weise hier in einer Qualifikationsphase sind für das tausendjährige Reich. Also ich sage es mal überspitzt, du hast es irgendwo ein Stück selber auch in der Hand, ob du in Jerusalem die Straße kehrst oder regierst. die Charakterformung hier und die Herzensbildung hier, glaube ich, hat etwas damit zu tun, wie wird der Herr uns mitregieren lassen können im tausendjährigen Reich. Weil das ist noch nicht die Phase der totalen Verherrlichung, die ganz am Ende kommt und wir bei Gott sind. Das ist noch hier auf der Erde. Und das ist auch ein Ansporn zu sagen, ich gebe alles für den Herrn, ich gebe ihm mein Herz, ich gebe ihm mein Leben, weil da kommt ein tausendjähriges Reich und da möchte ich mitregieren. Da möchte ich meinen Platz einnehmen. Und was wird es Schöneres geben? Es ist schwer vorstellbar, eine Regierung, die absolut gerecht ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und wo die Weisheit Gottes ist. Das ist unglaublich. Dazu möchte ich uns anspornen, dass unser Blick da weit ist, unser Horizont weit und dass wir die List des Feindes damit durchschauen, der uns gerne auf das Jetzt und Hier lenken will und nicht, dass das falsch ist, aber es darf nicht alleine unsere Aufmerksamkeit haben. Es darf nicht nur das sein. Wir dürfen nicht nur mit dem Jetzt und Hier beschäftigt sein. Nicht nur. Wir können und wir sollen und wir müssen mit dem Hier und Jetzt beschäftigt sein. Wir sind nicht in irgendeiner Sekte, wo wir irgendwie komisch reden und irgendwie in unserem Inneren wo ganz anders leben. Aber nicht nur. Wir brauchen in unserem ganzen Denken mit unseren Zielen diese Sicht, diese Ereignisse werden kommen. Und ich werde dabei sein. Und ich glaube, dass Gott da einen Plan verfolgt, speziell mit unserer Gemeinde hier, dass ein Beispiel gegeben wird für Gemeindebau. Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Und ich glaube, dass deshalb für uns manche Hürden zu nehmen gibt, auch noch in Zukunft, dass es Widerstände gibt vom Feind. Aber das Ganze hat etwas mit diesen Zielen zu tun, die Gott, der Herr, verfolgt. Und es ist erstaunlich, dass Gott uns so viel Vertrauen entgegenbringt, uns in dem Ganzen so eine Rolle gibt, uns beimisst. Und ein weiterer Punkt ist, wenn wir lange gläubig sind, sind wir manchmal ein bisschen in der Gefahr, dass diese einfachen Tatsachen oder Fakten, wir sind errettet und wir werden diesen ewigen Tod nicht sehen. Wir werden keinen Feuersee sehen. Wir werden nicht in Gemeinschaft mit dem Hades und dem Toten, dem Antichrist sein müssen. Dass wir uns über diese Fakten nicht mehr freuen. Wenn wir länger gläubig sind, sind wir ein bisschen in der Gefahr, ja, weiß ich schon. Oh, ist schön. Oh, ist schon gut. Und irgendwie denke ich, da können wir uns auch neu entscheiden, uns darüber zu freuen. Da hat uns vor diesem fürchterlichen Ding gerettet. Hat alle Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Damit wir nicht mit diesen Typen im Feuersee landen. Das ist Grund zur Freude. Und wenn wir lange gläubig sind, ist es gut, sich immer noch darüber zu freuen. Es ist wichtig. Herr Jesus, wir ehren dich als den Herrn über all diesen Dingen. Ich danke dir für dein Wort. Du sagst selber, dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Dass wir nicht geschockt und überrascht sind von Dingen, die geschehen werden. Du schreibst viele Dinge in deinem Wort, Herr, dass wir das lesen können. Ich danke dir für diese starke Hoffnung. Du wirst kommen und uns zu dir ziehen, Herr. Egal, ob wir schon physisch gestorben sind oder nicht, wir werden dich sehen. Du wirst hier ein tausendjähriges Reich aufrichten von Jerusalem aus, Jesus. Das ist so groß. Und Herr, es wird ein Gericht geben. Und du wirst am Ende alles dem Vater übergeben, damit er alles in allem sei. Und wir werden bei dir sein, Jesus. Wir werden dich sehen, in absoluter, unmittelbarer Gemeinschaft sein mit dir und dem Vater und dem Geist. Herr, das ist so groß, so stark. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, das soll einfach in unseren Herzen hineinfließen, wie ein Dünger, dass alles zum Leben kommt, was so die Alltagssachen irgendwie tot gemacht haben. Dass das in uns zu einer festen Gewissheit wird, zu einem Aufschauen. Wenn diese schlimmen Tage kommen, sagt dein Wort, dann sollen wir aufschauen und uns freuen. Weil Jesus wird kommen und wir werden ihn sehen, werden zu ihm gehören. Und wir werden die ganzen Männer treffen und Frauen, die gerecht gestorben sind, Abraham, Isaak, David, die Propheten, Menschen, die wir kannten, die dich geliebt haben, Jesus, wir werden sie sehen. Jesus, ich danke dir für das ewige Leben. Du willst, dass wir ewig bei dir sind, in Herrlichkeit und Schönheit. Und es gibt nichts mehr von Ungerechtigkeit und Leid und Schmerz und Krankheit. Das wird alles komplett aufhören in dem Bereich, wo wir sind, bei dir, Herr. Das ist so gut. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass uns das erfasst, dass es unsere Herzen bewegt, dass wir uns darüber freuen können. Und dass, wo in unseren Herzen irgendwie so Verkrustungen sind oder wo uns Sachen zugemüllt haben, dass das wieder freigelegt wird durch diese ewigen herrlichen Wahrheiten, Herr. Du kommst, Jesus. Danke für das, was du hier tust, mit uns und durch uns. Und dass wir Zeugnis für dich sein dürfen, Herr. Dass du uns schon ein starkes Zeugnis gegeben hast. Danke, Jesus. Das ist unser Wunsch, unser Gebet, dass du noch mehr dich hier verherrlichst, dass dein Zeugnis noch größer und schöner wird, dass du noch mehr gesehen wirst, damit Menschen gerettet werden, damit sie nicht am Ende in ewige Verdammnis kommen. Und Herr, du hast gesagt, du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist dein erklärter Wille. Und ich bete einfach, dass du auch das in unsere Herzen hineingibst und dass du, wie du es jedem von uns zugedacht hast, dass wir dich bezeugen können. In ganz unterschiedlicher Weise, dort wo wir leben, wo wir arbeiten. Herr, wir wollen deine Zeugen sein. Und Geist Gottes, helf uns dazu, mutig zu sein und kühn. Zu bezeugen, wen wir kennen und zu wem wir gehören. Und wir vertrauen darauf, dass du unser Zeugnis nimmst. Dass du es gebrauchst, dass du es kräftig machst. Danke dafür, Jesus. Und ich will dir danken, Herr, du hast uns gerettet, hast uns von Neuem geboren und durch dein Blut gereinigt. Danke, Jesus, danke für deinen Gehorsam. Du bist herabgekommen vom Himmel, hier auf die Erde für uns, Jesus. Vielen, vielen Dank dafür, Herr. Wir ehren dich dafür. Amen. Ich denke, wir könnten noch uns 10 Minuten nehmen. Ist jetzt irgendwas total unklar gewesen? Möchte jemand gerne eine Frage stellen, was ich gelehrt habe? Ja. Also laut Lazarus war es ja bis dorthin so, dass beide in dem Bereich Hades oder Sheol waren, entweder Abrahams Schoß oder eben Pein. Und ab Jesus kommen die Seelen der Gerechten sofort in die Gegenwart Gottes. Und die Leute aus Offenbarung, die du ansprichst, die Märtyrer, die gequält und gefoltert wurden, bei ihrem Tod trennt sich ja auch Körper und Geist. Und der Geist geht auch zu Gott und sie tun auch mit auferstehen und bekommen ihren vollkommenen Auferstehungsleib. Ja? Also ich erkläre es mir so, dass die eine Aussage sich auf die physischen Städte bezieht. Und das ist ja im heutigen Bereich von Israel und das sind ja total unfruchtbare Gebiete. Also es hat ja Feuer geregnet vom Himmel und man sagt wohl anhand von Ausgrabungen, dass Sodom und Gomorra ein absolut grünes, fruchtbares Tal gewesen sein muss, mit sehr viel Wasser. Und wahrscheinlich auch der Grund, dass sich Lot dafür entschied, weil es einfach für die Herden und die Weiden besser war. Aber heute ist dieses geografische Gebiet total tot, da wächst gar nichts. Also bis heute ist das Ding dort durch das Feuer vom Himmel nicht mehr fruchtbar. Und vom Geistlichen her ist ja Sodom und Gomorra auch ein Bild auf das Verhalten dieser Menschen oder auf diese Verdorbenheit. Also so würde ich mir das erklären. Wobei Ewigkeit zu beschreiben ist immer schwierig, von Zeit zu Zeit oder eine lange Zeit. Ich denke, Ewigkeit ist eben keine Zeit. Ewigkeit ist eben immer. Aber das ist schwierig für uns zu erfassen, weil unsere menschliche Vernunft, denke ich, ist dort einfach begrenzt, das wirklich erfassen zu können, was ist Ewigkeit. Aber wir können davon ausgehen, dass es gut ist. Mich hat früher der Gedanke, manchmal hat er mir Angst gemacht, dass was ewig dauert. 1. Timotheus 4, was sagtest du? Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Das stimmt auch überein mit einer anderen Aussage aus dem Timotheusbrief, dass Gott sagt, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Aber Menschen, die in Rebellion gegen ihn leben, bis zum Ende werden verloren gehen. Es ist nicht so, dass Gott von vornherein geplant hat, Menschen zu verdammen oder Menschen ins Verderben zu geben. Und Gott bietet die Rettung allen an. Damit ist Gott ein Retter aller. Und die Rettung ist allen angeboten. Jeder kann die Rettung annehmen, sich für den Herrn Jesus entscheiden. Ich glaube, das ist ein Geheimnis. Da gibt es auch noch eine andere Schriftstelle, wo man dann sagen könnte, ja gut, dann haben die Auserwählten halt Glück gehabt und die, die nicht auserwählt wurden, da ist Gott also doch mies, weil er die ja nicht vor Anlegung der Welt auserwählt hat, die hatten ja dann sowieso nie eine Chance. Das impliziert aber, dass Gott ungerecht ist. Und das ist er nicht. Insofern ist diese Schriftstelle ein Geheimnis, was ich zumindest nicht erklären kann. Ich glaube, dass es wahr ist, dass die, die errettet werden, vor Grundlegung der Welt erwählt sind. Aber das hat was zu tun mit der Dimension Ewigkeit und Zeit. Gott schaut auf den Bereich der gesamten Zeit in einem Augenblick. Deshalb kann Gott schon vorher erwählt haben, wer sich in dieser Zeit für ihn entscheidet. Ist das noch logisch? Ja, ne? Also das ist für mich der einzige Ansatz. Wenn wir aber das so weiterdenken, da sind nur bestimmte auserwählt und die da nicht dabei waren, hatten von Anfang an nie eine Chance. Also ist das, ist Fußvolk, ist Kanonenfutter und ich gehöre bestimmt dazu. Dann impliziert das, Gott ist gemein. Und das ist er nicht. Gott ist nicht ungerecht und Gott hat in seinem Wesen nichts, was so etwas machen würde. Also wäre mein Gedanke, aus der Perspektive Ewigkeit schaut Gott in einem Augenblick den gesamten Bereich der Zeit und kann damit sagen, das sind die Auserwählten, die in der Bereichszeit sich alle für ihn entscheiden und gerettet werden. Ihr Leben Jesus geben. Das steht da und das ist richtig. Die Gottlosen für die Tage des Unglücks. Aber wir müssen darauf achten, dass wir das Wesen Gottes kennen. Und es ist nicht so, dass Gott schon vor der Schöpfung sich überlegt hat, ich werde da Menschen machen und dann gibt es die und die Leute, die werde ich am Ende dann alle machen. Denen gebe ich nie eine Chance. Das ist nicht das Wesen Gottes. Es ist ganz wichtig, wenn wir solche Schriftstellen lesen, dass wir sein Wesen kennen. Und ich würde es genauso erklären wie die andere Schriftstelle. Es wird am Ende, außer dem Antichrist und dem falschen Prophet und Satan und Hades und Tod, wird es noch Menschen in der Hölle geben. Ich denke, das ist eine Tatsache. Aber nicht von der Seite her, dass Gott die von vornherein dazu bestimmt hat. Das war nicht der Plan von Gott. Der Plan war Paradies und Gemeinschaft mit Adam und Eva. Das war der Plan. Und er wird all diese Dinge wiederherstellen. Diese Schriftstellen möchte ich noch einfügen. Die verwendet der Feind besonders gerne, wenn wir innerlich so aufgestellt sind, dass wir ein kleines bisschen dazu neigen, schnell verdammt zu sein. Oder für Leute, die kämpfen müssen um ihre Sicherheit, ihre Errettung. Für diese Leute sind diese Schriftstellen in einer gewissen Weise gefährlich. Und der Umgang mit der Schrift muss geschehen, geleitet vom Geist. Wenn also mal konstruiert in einer Person so ein Denken ist, ja, ich weiß nicht, ob Gott mich liebt und ach, jetzt ist wieder das passiert und das ist der Beweis, Gott hat mich verlassen. Und obwohl alle um ihn herum 100-mal sagen, der Herr ist mit dir, du bist errettet, der Herr liebt dich. Du bist ein Kind Gottes und der Feind kann das nicht ändern. Ja, aber ich bin so schlecht und ich habe auch wieder gesündigt. Guck, ich kann dir beweisen, hier habe ich das wieder falsch gemacht. Und ob ich es dann am Ende wirklich schaffe und ob Gott mich wirklich annimmt. Und wenn das das Denken ist und man sich dieses Denken erlaubt, dann kommen genau diese Schriftstellen. Also ich weiß aus Seelsorgen, dass es so ist. Dann lesen Menschen vom Judas, dessen Leib borst und die Eingeweide raustraten auf dem Feld. Die lesen solche Schriftstellen und dann wissen die, ja, das ist das, was Gott ja schon immer für mich hatte. Deshalb möchte ich ausdrücklich warnen, dieses Denken und diese Haltung zu pflegen. Wenn du ein Denken hast, wer weiß, bin ich gerettet, ob ich dann wirklich dabei bin, ob Gott mich wirklich gut findet, nee, eigentlich, wenn ich so sehe, was bei mir so läuft, nee. Also das kann ja Gott gar nicht. Du darfst nicht so denken. Du darfst das nicht, das ist verboten. Die nächste Ausbaustufe ist, du liest diese Stellen, Gott hat Menschen aufbewahrt für die Ungerechtigkeit, fürs Unglück. Gott ist so. Da kann bestimmte Leute noch nie leiden. Von Anfang an nicht. Und da hat er die extra aufbewahrt, um die am Ende im Feuersee schön zu quälen und zu brutzeln. Und dann liest du diese Stellen und kannst das noch biblisch belegen, dein falsches Denken. Und wisst ihr, was das am Ende ist? Das ist Stolz, Erlösung nicht anzunehmen. Echte Demut ist, ich nehme an, dass ich nichts kann und der Herr hat es für mich gemacht. Das ist echte Demut. Und obwohl das Denken so demütig klingt, ich bin gar nichts. Und was ich alles machen darf, das ist gar nichts wert. Also der Herr, der ist groß, ja. Aber wenn ich mein Leben anschaue, nee, völlig bedeutungslos. Und hier geht alles schief. Und ich weiß, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist getan. Ist auch was, was dann mit reinkommt. Auf mich trifft das zu, wo Jesus sagt, dem wird er nie wieder vergeben. Ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt. Du darfst nicht so denken. Und dieses Denken weiterzudenken und dieses Denken zu pflegen, das ist Sünde. Du musst das denken, was das Wort sagt. Du darfst dir nicht erlauben, so zu denken. Und dann kommen genau diese Bibelstellen und die stehen, wenn man sie so auslegt, im Widerspruch zu dem Wesen Gottes, was uns die Schrift offenbart. Wenn Gott tatsächlich von Anfang an vorhatte, einen gewissen Teil der Menschheit werde ich sowieso verderben. Die mag ich nicht, die wollte ich noch nie. Wozu hätte er seinen Sohn sterben lassen müssen? Also salopp gesagt, das hätte er billiger haben können. Also ist es ganz wichtig, was wir da denken. Und wir müssen wissen, dass der Feind gerne Schriftstellen gegen uns einsetzt. Das hat er gegen Jesus auch getan. Steht nicht geschrieben, die Engel werden dich behüten, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt? Hat er Satan zu Jesus gesagt. Er zitiert Schriftstellen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir manche Stellen nicht zur Gänze erklären können, es steht überall dem, dass Gottes Wesen gut ist und völlig rein von dieser Art Ungerechtigkeit. Und am Ende, ich glaube, der Schwerpunkt ist, ich schaue, dass ich lebe, wie Jesus das will, dass ich suche nach dem, wozu er mich ruft, dass ich das tue, was er mir aufträgt. Und das ist das erstmal Wichtige. Und was mit X, Y, Z wird und ob die auch errettet werden und die und jene und in dem Zustand und bei der besonderen Situation, das muss ich gar nicht alles wissen oder erklären können, weil Jesus wird es wissen und er wird in jedem Falle gerecht sein. Und mich beruhigt das. Ein Chef zu haben, wo man sich drauf verlassen kann, das wird in jedem Falle richtig und gut, das ist absolut beruhigend. Wir haben nicht unbedingt alle solche Chefs auf Arbeit, aber Jesus ist so. Es wird in jedem Falle gerecht und gut sein, was er tut.